RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Herzlich willkommen zum RBB 24 Inforadio Forum hier aus dem alten Staatsratsgebäude der DDR. Das war es mal, dessen ehemalige Bewohner ja, wie wir wissen, für ein Staatswirtschaften standen, was dann letzten Endes keine Zukunft mehr hatte. Heute befindet sich die Wirtschaft wieder in einer Krise hierzulande und wieder ist es die Zeit der Pessimisten tatsächlich und wieder stellt sich auch die Frage, ob der heutige deutsche Staat, ob die neue Regierung die richtigen Weichen stellt, wie viel Staat überhaupt nötig ist, um diese Wirtschaftskrise zu überwinden, in der Deutschland gerade steckt. Darüber diskutieren wir mit dem heutigen Bewohner dieses ehemaligen Staatsratsgebäudes, das nämlich heute eine internationale Managementhochschule ist, die ISMT Berlin. Herzlich willkommen, Jörg Rocholl, der Präsident der ISMT, auf dem Podium, unser Kooperationspartner bei dieser Diskussion.
Vielen Dank.
Für die Arbeitnehmer und ihre Interessensvertretung sitzt Jasmin Fahimi hier auf dem Podium, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Herzlich willkommen.
Dankeschön, guten Tag.
Und rechts von mir die Stimme der gewerblichen deutschen Wirtschaft, Helena Melnikow, die Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und aus der Praxis und aus der Region ein Unternehmer, Christian Andresen, der ist Hotelier, nämlich von dem Hotel Mandala, The Mandala am Potsdamer Platz, aber auch Sprecher für die Unternehmen ist der DEHOGA-Präsident, das ist der Hotel- und Gastronomieverband und auch im Präsidium des Unternehmerverbandes Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Dankeschön, schönen guten Tag.
Mein Name ist Sandra Schwarte und jetzt legen wir los. Und zwar mit einem Milliarden-Sondervermögen, was wir jetzt ja als erstes einmal diskutieren müssen. Denn das ist das, was derzeit auf dem Tisch liegt, um unter anderem auch die deutsche Wirtschaft wieder ein wenig anzuschieben, dadurch, dass die Infrastruktur endlich gepusht wird. 500 Milliarden sind alleine dafür vorgesehen. 500 Milliarden mindestens dann nochmal sollen in die Rüstung fließen. Ein riesiges Sondervermögen und diese Infrastrukturmaßnahmen, da sind sich, korrigieren Sie mich, Jörg Rocholl, alle Ökonomen einig, sind unglaublich nötig. Warum?
Die Infrastruktur ist tatsächlich in einem Zustand, der nicht zukunftsfähig ist. Das hängt damit zusammen, dass als damals die Infrastruktur gebaut wurde, ganz andere Kapazitäten angenommen wurden. Das sieht man ja gerade bei Autobahnbrücken, bei denen man davon ausgegangen ist, dass eine bestimmte Anzahl von Jahren die ganzen Autobahnbrücken überstehen können. Jetzt sind sie viel länger schon im Gebrauch. Sie sind viel stärker und intensiver gebraucht worden, als man das erwartet hatte. Deshalb ist jetzt, das sieht man hier in Berlin, das sieht man an der Ramede-Talbrücke, an der Rheinbrücke in Leverkusen, ist das, glaube ich, besonders stark daran zu erkennen, dass die Infrastruktur dort nicht mithält. Aber das ist vielleicht nur der eine Teil. Der andere Teil ist ja der, der uns jetzt insbesondere nach vorne viel mehr auch noch die Frage von Digitalisierung, von Breitbandausbau und anderen Aspekten. Also das heißt, ich glaube, der Punkt ist wirklich unstrittig, dass Deutschland, was diese Infrastruktur betrifft, nicht gut dasteht. Wir sehen das hier bei unseren Studierenden, die aus anderen Ländern hierher kommen, die dann immer überrascht sind, wie langsam das Internet doch hier ist, selbst in Berlin.
Also der Ruf nach Milliardeninvestitionen, der ist ja offensichtlich angekommen. Jetzt ist ja aber dann auch die Frage, ob diese Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur, so sie denn fließen, darüber reden wir auch gleich, tatsächlich helfen können, das BIP wieder anzukurbeln. Tatsächlich, Frau Melnikow, sind Sie da optimistisch?
Ja, der Ruf nach dem Geld war ja erstmal erfolgreich, aber jetzt haben wir den ganz, ganz starken Ruf nach Reformen. Denn am Ende baut Geld allein noch keine Straße, saniert noch keine Schule. Denn wenn ich zum Beispiel von dem Geld, das ich sage, das muss in die Infrastruktur fließen, das ist richtig und es muss zusätzlich da reinfließen. So, das ist auch richtig. Nur wenn ich eine Brücke sanieren will, hier in Berlin zum Beispiel, ist ja eine Brücke jetzt gerade gesperrt worden. Und die ist gesperrt worden, weil sie einen Riss hat. Die wird aber schon seit 10 Jahren, ist die im Planungsverfahren. So, das heißt, die hätte eigentlich schon längst saniert werden können und heute wäre sie befahrbar. Wie lange das jetzt dauert, bis das wieder renoviert wird etc. Und da haben wir das Problem zum Thema Geld. Ich brauche erst einmal die Beschleunigung von Verfahren zum Beispiel. Ich brauche den wirklich konsequenten Bürokratieabbau, der sich ja durch alles durchzieht. Ich brauche die Digitalisierung der Verwaltung. Denn so ein Brückengenehmigungsplanungsverfahren, das geht ja teilweise durch zig Stellen. So, und wenn die alle nicht miteinander verbunden sind, wenn die alle noch ziemlich analog arbeiten und wenn dann noch eine Bürokratie dazwischen kommt und dann vielleicht noch ein Fachkräftemangel bei der Verwaltung selbst, ja, dann dann bin ich eben bei 10, 20 oder noch mehr Jahren und dann kann ich 500 Milliarden oder auch eine Billion haben. Ich kriege das nicht in der Zeit, in der ich es brauche, auf die Straße. Das ist ein Problem. Deshalb brauchen wir Reformen.
Strukturreformen, jetzt haben Sie gerade die ganze Problematik der deutschen Wirtschaft einmal aufgefächert. Bleiben wir nochmal bei diesem Sondervermögen, was denn ja auch noch nicht klar ist, ob und wie es denn tatsächlich ankommt. Jasmin Fahimi, glauben Sie, dass diese Sondervermögen in dieser Höhe, wenn es denn kommt, auch dazu beitragen kann, Arbeitsplätze hierzulande zu sichern?
Ja, wenn sie richtig zielgenau eingesetzt sind und wenn die Förderung bzw. die Maßnahmen, die damit finanziert werden sollen, auch konditioniert sind. Ich stimme dem vollständig zu. Wir müssen bei der Digitalisierung, bei den Energienetzen, bei dem Transportwesen, aber auch in Bildung und Forschung einfach die besten Infrastrukturen, die besten Rahmenbedingungen hinstellen für gute Ausbildung, für wettbewerbsfähige Standortfaktoren, die auch relativieren, dass wir natürlich niemals Niedriglohnland werden wollen und dass wir wahrscheinlich auch niemals die billigsten Energien weltweit zur Verfügung stellen werden, sondern wir müssen andere Faktoren stärker machen. Und deswegen kann ich dem allen zustimmen, was vorab gesagt worden ist. Aber ich hätte die Anforderung, dass man jetzt mit diesen 500 Milliarden halt nicht Gießkannenpolitik macht, sondern dass man jetzt sehr gezielt damit Transformationsbemühungen unterstützt, also wenn Unternehmen halt wirklich auch in Veränderung investieren, in Standortsicherung investieren, dass man damit eben auch gezielt jetzt tatsächlich Eigenkapital mehr ausstattet, um zum Beispiel bei den Energienetzen jetzt auch zu beschleunigen, was den Ausbau angeht. Und dass wir aber auch sicherstellen, dass öffentliche Gelder nicht einfach nur irgendwie verteilt werden in Form von allgemeinen Steuersenkungen, sondern dass wir wirklich sagen, wir müssen damit eine Wirtschaftsstruktur von morgen aufbauen, die gezielt Ansiedlungspolitik macht für Unternehmen, die wir in der Zukunft ganz zentral und strategisch brauchen. Also das große Wort heißt Resilienz. Mhm. Und dass wir aber auch Verabredungen mit der Wirtschaft machen. Ob das Klimaverträge sind, ob das eben Investitionsprämien sind, wo man sagt, okay, ihr bekommt eine Förderung, damit ihr jetzt den Sprung besser schafft. Aber dann müsst ihr auch in irgendeiner Art und Weise euch mit uns verabreden, dass Standorte gesichert sind, dass Beschäftigung gesichert ist, dass ihr tariftreu seid, dann entsteht daraus tatsächlich ein Wohlstand für alle.
Christian Andresen, Sie sind jetzt ja Berliner Hotelier, das heißt, Sie müssen darauf hoffen, dass in Berlin auch etwas von dem Geld ankommt. 20% dieser 500 Milliarden sollen ja in die jeweiligen Länder fließen. Wie optimistisch sind Sie, dass das dann auch hier tatsächlich in Berlin zum Beispiel in marode Brücken fließt?
Naja, grundsätzlich möchte ich da gerne nochmal ein Bild malen, weil ich als Unternehmer gerne, wie ich mein Unternehmen auch führe, sage, wo stehen wir momentan und wofür ist dieses Sondervermögen denn da? Ich bemühe da immer ganz gerne, weil wir haben ja eine Zuhörerschaft heute draußen in Berlin, die im Inforadio uns zuhört. Und da geht es ja darum, in welchem Zustand befinden wir uns und was sollen denn diese Sondervermögen, das Wort ist recht merkwürdig, weil es kein Vermögen ist, sondern es sind Schulden, die wir aufnehmen für die nächsten Generationen, in der Höhe, die wir uns alle gar nicht vorstellen können, von 800, 900 Milliarden überhaupt bewirken. Und warum brauchen wir das? Ich sehe ein Bild vor mir, da sitzt der Patient Deutschland und der Patient Deutschland ist bei seinem Kardiologen. Und der Kardiologe sagt ihm, du hast Germanosklerose. Das ist nämlich eine völlige Verkalkung aller Adern und der Herzkranzgefäße. Und wenn wir dann jetzt nichts machen in dem Zustand, dann werden wir demnächst einen Infarkt erleiden, vielleicht sogar sterben. Und dieses Sondervermögen können nur Stents sein, die wir setzen, um erstmal eine Lebensfähigkeit wiederherzustellen. Wenn wir diese Lebensfähigkeit erstmal hergestellt haben, müssen wir aber weitere Maßnahmen ergreifen, die nämlich Entbürokratisierung sind, die Steuererleichterungen für Arbeitnehmer und für Unternehmer sind. Wir sind Hochsteuerland. Wir haben nach Belgien die zweithöchsten Steuern in der EU. Wir müssen gucken, dass wir die Lohnnebenkosten begrenzen, dass sie nicht noch weiter den Menschen ihr Geld, was sie bekommen, auffressen. Wir müssen gucken, dass wir wieder Wohlstand sichern. Wir müssen in Wirtschaft investieren, wir müssen in Wissenschaft investieren. Aber erstmal ist dieses Sondervermögen richtig eingesetzt, wie alle drei Vorredner gesagt haben, notwendig, um überhaupt die nötigen Impulse zu setzen.
Wo nochmal würden Sie sich in Berlin und in Brandenburg als Unternehmerverbandspräsident dann ja auch wünschen, dass es eingesetzt wird?
Sinnvoll in Investitionen in die Zukunft. Das heißt, wenn wir Sondervermögen haben, geht es nicht darum, es einfach auszugeben, sondern das mache ich als Unternehmer ja auch. Wenn ich Geld in die Hand nehme, schaue ich, dass ich Investitionen für die Zukunft in meinem Unternehmen unterbringe, damit das Unternehmen ein besseres Leben hat in Zukunft, die Mitarbeiter im Unternehmen und das Unternehmen prosperiert. Und da geht es darum, was braucht Berlin, welche Investitionen, damit wir in Zukunft besser aufgestellt sind. Das sind natürlich Investitionen in Infrastruktur, das ist ganz klar. Wir haben verschiedenste Dinge, die nicht funktionieren in der Stadt. Wir haben eine schlechte Konnektivität. Wir sind kaum erreichbar weltweit. Wir haben, das sagen uns jedenfalls die Menschen, die als Fachkräfte zu uns kommen wollen, Frau Fahimi, und das sagen die Unternehmer, die hier sich ansiedeln wollen, dass wir eben eine sehr schlechte Erreichbarkeit haben. Wir müssen gucken, wir haben zum Beispiel ermittelt in einer Studie, dass wir zwei Konferenzzentren zwischen 3.000 und 9.000 Personen zu wenig haben in der Stadt.
Nun kann ja Deutschland insgesamt und Berlin kann auch ein Lied davon singen, nicht davon sprechen, Infrastrukturprojekte besonders schnell voranzubringen. Ne? Sie, Frau Melnikow, haben es schon angesprochen, dass es da oftmals bei den Genehmigungen hapert, aber auch bei den nötigen Baufirmen, das dann voranzubringen und Bürokratie und lange Genehmigungsprozesse verhindern dann das eine oder das andere. Jörg Rochel, wie optimistisch sind Sie, dass es in diesem Fall schneller gelingt, dieses Geld tatsächlich auf die Straße, auf die Schiene und sonst wohin zu bringen?
Aus meiner Sicht bedarf es einer Mammutanstrengung, um das hinzubekommen. Also die Voraussetzungen dafür sind aus meiner Sicht sehr schlecht derzeit. Die Genehmigungsverfahren dauern viel zu lange. Die bürokratischen Hürden, die dazwischen liegen, sind letztlich auch seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten bekannt. Verschiedene Dinge, die man sich überlegt hat, ein Gesetz raus, eins rein oder sowas wie Sunset-Klauseln, also dass bestimmte Gesetze nur für eine bestimmte Zeit gelten oder Regeln nur für eine bestimmte Zeit gelten, die haben nicht das bewirkt. Wir haben den Normenkontrollrat, aber nach wie vor sind, und das zeigt auch die Studie eines Kollegen an der ESMT, die Anzahl der Gesetzestexte, der Regulierungsumsetzung ist immer weiter gestiegen. Also das heißt, wir können nicht davon sprechen, dass jetzt die Bürokratie in irgendeiner Form schon gestoppt wurde. Deshalb ist das zentrale Thema, wie man das angehen kann. Und ich glaube, dass es hier wirklich signifikanter Änderungen bedarf, um nicht am Ende zu einer Situation zu kommen, in der zwar die Staatsverschuldung deutlich gestiegen ist, aber am Ende kein dauerhafter Effekt erzielt wurde. Natürlich sind so Strohfeuer immer möglich und das wird auch sicherlich zu Mitnahmeeffekten führen. Aber es wird nicht dazu führen, dass man dauerhaft tatsächlich diese Wachstumskräfte mobilisiert, weil die ja wiederum notwendig sind, um am Ende auch diese Sondervermögen zurückzahlen zu können. Weil diese Sondervermögen sind dann, egal wie man jetzt über ihre Einführung nachdenkt, aber sie sind nur dann wirklich rückzahlbar, wenn das Bruttoinlandsprodukt anspringt, wenn das Wachstum nach oben geht und dann auch die Verschuldungsquote für das Land, also für Deutschland insgesamt, nicht zu hoch werden wird.
Also vielleicht können wir aber trotzdem mal ein bisschen von dieser Depri-Stimmung wegkommen, dass wir kurz vorm Herztod stehen. Ich glaube, dass wir nach wie vor auch Riesenpotenziale haben. Ich stimme Ihnen völlig zu. Wir müssen jetzt die Potenziale, die finanziellen Potenziale, die man durch das Sondervermögen eben auch generiert hat, sinnvoll einsetzen. Sinnvoll einsetzen heißt, dass wir die Rahmenbedingungen verbessern, die wir dringend brauchen, Standortfaktoren damit verbessern. Und dass es vor allem Investitionen gibt, die glaubwürdig auch prognostizieren lassen, dass daraus mehr Wachstum entsteht. So, was meine ich damit? Es ist eben ein Unterschied, ob man jetzt beispielsweise, um den Haushalt auszubessern, einfach das Geld nimmt, um zu sagen, wir machen allgemeine Unternehmenssteuersenkung, oder ob ich sage, ich fördere gezielt dort, wo auch Anstrengungen angenommen werden für die Transformation. Es ist eben ein Unterschied auch, ob ich einfach nur sage, naja, Deutschland ist nicht erreichbar und wir klappen jetzt hier bald irgendwie in unseren Energiesystemen zusammen. Das stimmt ja so nicht. Sondern richtig ist, wir müssen beschleunigen. Und bei aller Schelte gegenüber der Ampelregierung will ich mal sagen, die haben ja schon offensichtlich auch was hingekriegt. Ja? Sonst wäre ja hier schon längst tatsächlich Exodus. Also die Beschleunigungen, die beispielsweise gelungen sind, gerade im Energiebereich, was LNG und so weiter angeht, die sind ja rasant gewesen. Und das kann man ein bisschen als Blaupause nehmen. Wir haben auch nach wie vor, ich will das nochmal betonen, bei aller Transformation, die wir brauchen, wir haben ein extrem zuverlässiges, sicheres Energienetz. Das haben nicht alle Länder, auch nicht alle, die auf der gleichen Spielklasse spielen. Also ich meine, das ist immer ein Faktor gewesen, zum Beispiel auch im Vergleich zu den USA. Sie kommen jetzt zwar aus dem Hotelleriebereich, aber ich kann Ihnen sagen, in der Industrie ist das immer ein sehr wichtiger Faktor gewesen, dass wir hier zuverlässige Energieversorgung haben. Da geht es um Zuverlässigkeit im Millisekundenbereich. Mhm. So, und deswegen lassen Sie uns mal nicht irgendwie nur sagen, es ist alles schlecht. Ja, ich gebe Ihnen recht, die Bau- und Ausbaugenehmigung müssen wir mit Blick auf Infrastruktur beschleunigen. Aber wir haben auch Stärken. Und das sieht man gerade jetzt auch, wenn man in die USA rüberschaut und was da passiert. Mhm. Wir haben zum Beispiel exzellente außeruniversitäre Forschungen. Wir haben nach wie vor ein exzellentes Berufsbildungssystem, wo wir Fachkräfte generieren. Die gibt's in anderen Ländern so gar nicht. Die haben Riesenprobleme. Die müssen dann Studierende kompliziert über Praxisphasen irgendwie anlernen, dass sie noch mal was anderes machen als nur Bürojobs. Mhm. Also es gibt viele, viele andere Aspekte, die auch gut sind. Und ich glaube, da können wir ansetzen, das weiter auszubauen. Aber nochmal, zielgenau und konditioniert, das sind für mich die Stichworte.
Ganz genau. Und darum soll es jetzt ja auch gehen, wenn wir die Problemlage der deutschen Wirtschaft ja schon einigermaßen beschrieben haben, an welchen Baustellen wir dann herumdoktern, ne, wo es denn positiv sein kann. Sie haben schon das Stichwort genannt, den Umbau der Wirtschaft auf ein anderes technologisches Grundmodell erscheint den meisten als nötig, frei von CO2 eine Energiewende voranzutreiben, die Digitalisierung voranzutreiben, das Ganze vor einer geopolitisch ganz anderen Herausforderung, als wir noch vor ein paar Jahren dann da waren. Und es gibt ja zwei Wege im Prinzip, wie sich zumindest Politik vorstellt, da zu unterstützen, die Wirtschaft bei diesem Umbau zu unterstützen. Das eine ist die Steuern runter. Und das andere ist die Prämien rauf, sprich Investitionsprämien. Das sind so zwei unterschiedliche Konzepte, die derzeit auf dem Markt sind, die derzeit auch von den beiden Koalitionspartnern SPD und CDU, den künftigen, verhandelt werden. Was glauben Sie, Herr Rocholl, ist da die beste Alternative? Steuern runter oder Prämien rauf für Investitionen?
Ja, das hängt natürlich ein bisschen von der Situation des Unternehmens ab. Wenn jetzt zum Beispiel Unternehmen keine Gewinne haben, dann bringen ihnen geringere Steuern nicht viel. Also das heißt, da gibt es durchaus unterschiedliche Mechanismen, die dort notwendig sind. Grundsätzlich ist es so, die Steuerlast in Deutschland ist hoch, ist auch gerade, wenn man das jetzt über die letzten Jahre betrachtet, relativ immer höher geworden, weil andere nämlich Unternehmenssteuern gesenkt haben, was neben vielen anderen Faktoren auch ein Faktor für die Investitionsentscheidung ist. Und das Zweite ist, und da würde ich, das würde ich gerne auf das, was Frau Hiemel gesagt hat, nochmal eingehen. Das Entscheidende ist aus meiner Sicht aber, dass wir uns jetzt verabschieden von einzelnen Projekten. Also wenn man jetzt gezielt so interpretiert, dass es darum geht, zum Beispiel Intel in Magdeburg anzusiedeln, dann würde ich sagen, auf keinen Fall, sondern dann lieber die Mittel zu nutzen, um dafür allgemein die Rahmenbedingungen zu verbessern. Denn die Politik ist wahrscheinlich nicht besonders gut darin, zu erklären und zu erkennen, was denn jetzt die bestmöglichen Projekte sind, in welchen Bereichen man am besten ist, sondern wirklich die Suchfunktion des Marktes aufzugreifen, davon auszugehen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer schon am besten wissen, was sie tun und dafür die besten Bedingungen benötigen. Und insbesondere zu überdenken, dass wir in Deutschland diese glückliche Situation haben, dass wir eine sehr breit diversifizierte Wirtschaftsstruktur haben. Also nicht nur Großunternehmen, sondern gerade den starken Mittelstand. Und dieser starke Mittelstand leidet natürlich am meisten unter diesen fehlenden Rahmenbedingungen, weil die eben keine Stäbe haben, die jetzt so leicht mit diesen ganzen Dingen umgehen können. Also wenn man jetzt denkt an die europäische Regulierung, CSRD und ähnliche Aspekte. Also das heißt, bei aller Zustimmung dafür, dass es gezielt gehen soll, gezielt heißt für mich jetzt nicht auf einzelne Unternehmen, sondern immer dafür zu sorgen, dass allgemein die Rahmenbedingungen stimmen.
Ich meine auch nicht zwangsläufig einzelne Unternehmen, aber ich meine schon einzelne Intentionen, die wir brauchen. Ich würde Ihnen ja recht geben, es kann nicht darum gehen, dass der Staat jetzt entscheidet, was jetzt irgendwie sinnvolle Unternehmer und erfolgreiche Unternehmen sind. Aber es gibt doch offensichtliche Notwendigkeiten. Da brauchen wir doch gar nicht lange drüber zu philosophieren.
Dann lassen wir uns doch
die offensichtlichen,
konkret werden.
Die offensichtlichen Dinge sind, dass wir in eine digitale Zukunft laufen. Und jede Region, die nicht einigermaßen selbstständig Rechenzentren hat, Chipproduktion hat, Batteriezellen, Forschung, Batteriezellenproduktion, Batteriezellenrecycling, die wird in größere Abhängigkeiten geraten. Das wissen wir doch jetzt schon. Das hat überhaupt nichts dazu mit zu tun, dass der Staat jetzt hier irgendwie allgemein als Großunternehmer und Lenker auftreten soll. Und da dazu sagen, da können auch einzelne Ansiedlungspolitiken sinnvoll sein, halte ich für absolut richtig. Die Bundesregierung hat beispielsweise auch eine sehr gute Pharma-Strategie aufgelegt. Ist nicht der letzte Schritt, aber ein erster wichtiger. Das heißt, Deutschland auch wieder zur Apotheke der Welt zu machen. Und das kann man schon sehr gezielt fördern. Und umgekehrt gilt dann, und auch mit Blick auf einen starken Mittelstand, den wir haben, in der Tat, ja, das ist eine der, ein wichtiges Rückgrat der deutschen Industrie auch, da in der Tat zu sagen, da geht es jetzt nicht um die Entscheidung, was ihr produziert, sondern zu sagen, wenn ihr dort stärker, und da haben wir große Nachholbedarfe, was Digitalisierung zum Beispiel angeht, und wenn dort halt tatsächlich der Sprung gemacht werden soll, aber vielleicht nicht genügend Eigenkapital da ist, oder wenn dekarbonisiert wird, das sind Ziele, die wir wollen. Da sagen, ist es uns egal, was ihr produziert, aber macht ihr diese Sprünge, dann helfen wir euch mit Investitionsprämien. Das finde ich sinnvoll.
Frau Melnikow, halten Sie das auch für sinnvoll, dass man dann sagt, gezielt in die Unternehmen mit Investitionsprämien zu gehen, oder hilft es den Unternehmern mehr, die Steuern zu senken?
Also ich glaube, dass diese ganze Diskussion so nach und nach hier langsam eine Schieflage bekommt, weil wir ständig jetzt seit fast einer halben Stunde nur darüber reden, was kann eigentlich der Staat alles tun, um die Wirtschaft in irgendeine Richtung zu heben, zu lenken, zu bewegen. Ich glaube, wir müssen mal komplett weg davon, was alles der Staat tun kann, sondern vielleicht mal mehr, was der Staat auch mal lassen könnte. Mhm. Wer was tun kann, sind die Unternehmen selbst. Und die brauchen die Freiheit, etwas zu tun. Und ich glaube, wo wir immer hin müssen, vielleicht auch um das Thema Depri-Stimmung aufzugreifen, die Unternehmer und Unternehmerinnen, die ich kenne, die wollen, ja, und die stehen morgens auf und die sind in der dritten Generation in ihrem Familienunternehmen und die haben Lust. Und die fühlen sich teilweise gefesselt durch die Anzahl an Vorschriften und die resultiert wiederum daraus, vielleicht ja auch gut gemeint, aber aus so einer Risikovermeidungsstrategiekultur. Und wenn wir mal dahin kämen, vielleicht auch Regulierung positiv als etwas zu begreifen, was vielleicht etwas ermöglichen sollte, ja, um die Unternehmer zu befähigen, um vielleicht auch auf der Nachfrageseite etwas zu pushen und nicht nur das Angebot zu regulieren und das Risiko zu minimieren und Unternehmern nochmal was zu erklären und zu helfen. Ich glaube, dann würden wir auch so viel positive Energie freisetzen und so ein Signal setzen. Und deshalb ist das nicht zu unterschätzen, was tatsächlich auch so ein konsequenter Bürokratie-Rückbau als Effekt positiv erzielen könnte. Und das kostet nichts. Da muss ich nur streichen.
Also ist es tatsächlich aus Ihrer Warte die Überregulierung und die überbordende Bürokratie der Hauptgrund dafür, dass Investitionen, Unternehmensinvestitionen so rückläufig sind? Denn das sind sie ja.
Mittlerweile haben wir so eine Summe an Problemen, vor denen wir stehen. Wir haben die außenpolitischen Bedingungen, die sicherheitspolitischen Bedingungen, wir haben die Zollfragen, wir haben innen ganz viele hausgemachte Probleme. Aber um Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben, weil es ja heißt, wir brauchen Unternehmen, die hier investieren. Also egal, ob das ein Mittelständler ist, der sagt, ich mache bei mir am Ort irgendwie noch ein Werk auf, oder ein Investor, der von außen kommt. In Berlin dauert es über neun Jahre, bis feststeht, ob irgendwo Wohngebiet oder Gewerbegebiet entsteht. Ja, da ist doch ein Investor lange wieder weg. Da habe ich mich vielleicht als Mittelständler auch schon längst ins Ausland verabschiedet, weil ich sage, woanders brauche ich für so eine Genehmigung viel, viel kürzer. Und das sind Probleme, das hemmt ungemein. Und das Wort Bürokratie bekommt dann eine ganz reale Bedeutung. Und wenn davon dann jeder betroffen ist, ja, natürlich kommen sie da nicht aus dem Knick. Das ist ein Problem.
Aber das ist doch gar kein Widerspruch. Also ich meine, ich gebe Ihnen ja recht. Wir haben auch eine Nadelöhr der Verwaltung. Das liegt nicht an den Leuten, die da arbeiten, sondern die sind nicht ausreichend digitalisiert. Da steht sich das eine Dezernat dem anderen irgendwie quer. Ja. Nur das steht nicht im Widerspruch zu dem, was wir, finde ich, bisher diskutiert haben. Und ich will nur sagen, ich bin ganz bei Ihnen und wir machen das mit, aber dann müssen wir konkret werden. Weil ich leider zu oft höre, dass unter der Überschrift Entbürokratisierung am Ende durch die Hintertür die Abschaffung von sozialen Rechten kommt.
Wir wollen versuchen, konkret zu werden, was hier Maßnahmen denn tatsächlich nötig sind, um Bürokratie abzubauen. Ein großes Thema, was wir jetzt hier thematisiert haben, ja, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Ich bin da ganz ehrlich nicht so optimistisch, weil solange ich das politische Geschäft verfolge, jede Regierung vorgehabt hat und sich das auf die Fahnen geschrieben hat, das zu verändern. Und tatsächlich ist die Klage aber immer noch groß. Und die Klage ist ja, bezieht sich ja auch nicht nur auf die deutschen Genehmigungen, sondern auch auf das, was aus der EU da auf uns zukommt. Also deswegen die große Frage ganz konkret an den Unternehmer Christian Andresen. Welche bürokratischen Maßnahmen müssten aus Ihrer Sicht beschleunigt werden, verändert werden, wegfallen, um entscheidend voranzukommen?
Ja, ich kann wieder nur ein Beispiel sprechen. Zum einen ist es sicherlich die Idee, wenn man eine neue Maßnahme einführt, zwei wegzunehmen, keine schlechte Angelegenheit, um auf Dauer die ganze Maßnahmenflut einzudämmen. Ich kann ein Beispiel aus Berlin. Wir haben hier eine Verordnung, wie wir zum Beispiel draußen unsere Stühle und Tische aufstellen dürfen in den Gastronomien. Dann kriege ich eine Genehmigung als Erstgastronom. Die muss ich jedes Jahr wieder erneuern. Und wenn ich sie rechtzeitig einreiche, kriege ich trotzdem keine rechtzeitige Genehmigung. Das heißt, ich bin dauernd in Konflikt mit dem Ordnungsamt, was kommt und sagt, wieso hast du noch keine Genehmigung, du darfst es nicht rausstellen. Das ist eine ganz konkrete Sache, die wir bei der Regierung hier angesprochen haben. Dann legt es doch jeder Bezirk in Berlin, obwohl dieses Gesetz für alle gleich ist, komplett anders aus. Das heißt, alle 16.000 Gastronomen in der Stadt, die wir haben, mit denen wir auch permanent in Kontakt sind vom Verband, sagen, ich darf dort eine Lichterkette aufhängen, in dem Bezirk aber nicht. Das sind so Dinge, das treibt den Unternehmer zum Wahnsinn. Mhm. Und wie Frau Melnikow vorhin gesagt hat, lass doch den Unternehmer einfach mal machen. Wenn er einmal gezeigt hat, dass er was kann und dass er vernünftig in der Rechtsform, die in Deutschland gegeben ist, sich bewegt. Und ich gebe ihm einmal eine Genehmigung. Dann ist es doch so, dass man auch eine Genehmigungsfriktion einführen kann. Das heißt, wenn das Amt nicht rechtzeitig genehmigt, dann gilt es als genehmigt. Dass wir einfach mal schneller in die Umsetzung kommen, bei allen Dingen, die da sind. Dass es einfach Vorgaben gibt. Und wenn der Staat die nicht einhalten kann, dann gilt es als genehmigt, wenn er es nicht einhält.
Mhm. Genehmigungen und Vorschriften, die dienen natürlich auch dazu, eine gewisse Rechtssicherheit, auch Arbeitsrechtssicherheit dann zu verschaffen. Jasmin Fahimi, wie optimistisch sind Sie, dass da auch in großem Stil tatsächlich Strukturen verändert werden können?
Also erstmal ist das Beispiel ja total einsichtig, ja. Also jeder würde sofort sagen, was soll der Unsinn? Und ich finde, da gibt es in der Tat ganz vieles, was wir klären müssen. Aber das Problem ist genau das. Wir reden eigentlich jetzt hier über die Bundesebene und es wird so viel über Länder, Kommunen und hier teilweise vom Land dann wieder in den Bezirken im Klein-Klein zusätzlich geregelt. Das nervt, das kann ich total verstehen. Das nervt im Übrigen auch die Bürgerinnen und Bürger. Ja, also Antragsfluten oder Formulare, die ich zum Teil in der bürokratischen Sprache gar nicht verstehe. Also über all das müssen wir reden und können wir auch aufräumen. Nur dann reden wir tatsächlich auch in einem föderalen System eben über alle Ebenen, die wir haben, die solche Entscheidungen treffen. Dann wird es schwierig. Aber ich stimme Ihnen total zu.
Frau Melnikow, ist es denn tatsächlich so, dass Bürokratie und Genehmigungsprozesse strukturell in Deutschland schlimmer geworden sind in den vergangenen Jahren? Oder ist das ein gleichbleibendes Problem?
Also ich kann Ihnen da mal ein schönes Beispiel geben, um jetzt mal von der Länderebene Berlin und die Bundesebene mal auf die EU-Ebene zu kommen. Ich habe in meiner Laufbahn auch schon mal zwei europäische Verbände geführt. Und da ist es so, wenn man dann in so einer Mitgliederversammlung als Generalsekretärin vorne auf dem Podium sitzt, dann schauen einen sozusagen 26, 27 Damen und Herren an, die die Verbände vertreten, die das in einem einzelnen EU-Mitgliedstaat eben den Verband für ihre Branche haben. Und dann sitzt man da vorne und sagt so, wir haben jetzt von EU-Ebene, habe ich hier folgenden Richtlinienentwurf und eventuell könnte es hier und hier für euch wehtun. Und dann lehnen sich von diesen ganzen Mitgliedern, ich glaube so 26 zurück und schalten auf Durchzug oder spielen an ihrem Handy. Und die einzigen, die ganz wild mit rotem Kopf mitschreiben, sind die Deutschen. Weil die nämlich wissen, bei denen wird es umgesetzt, bei denen wird es übererfüllt, es wird kontrolliert, es gibt Stichproben, es gibt eine Kontrollbehörde, es gibt Berichte, es gibt Dokumentation, es gibt Archivierungspflichten und ich weiß nicht was. Und so läuft das leider.
Aber es ist doch eigentlich nie anders gewesen, oder?
Aber das ist ein Problem, das baut sich auf. Und zum Thema nie anders, das ist wie so eine Spirale vielleicht, die einem langsam, so langsam, wie soll ich sagen, Sie haben so einen Rucksack als Unternehmer und dann legen Sie da erst einen Stein rein und dann noch einen und noch einen und irgendwann sind 100 Kilo drin und Sie kommen gar nicht mehr vom Fleck. Und dann kommt die EU oder sonst wer und sagt so, jetzt mache ich mal, nehme ich mir vor, 25% zu streichen. Ja, dann nimmt man Ihnen 25 Kilo raus, da haben Sie immer noch 75 Kilo drin, dann rennen Sie noch nicht los. So, und das ist das Problem.
Frau Schwarte, wenn ich dazu noch eine Sache ergänzen darf, was mir immer wieder auffällt in meiner politischen Arbeit ist, dass Politik es versäumt, die Unternehmen und die Verbände rechtzeitig an den Tisch zu holen, um Dinge vorzeitig durchzusprechen und zu sagen, wie können Dinge auch wirklich funktionieren. Da haben wir auch in Berlin viele, viele Beispiele. Ich glaube, wir könnten das alles sehr viel abkürzen, wenn wir das so bauen würden, dass es auch für die Unternehmer gerecht ist. Es geht nicht darum, es abzuwehren, aber es geht darum, dass es auch umsetzbar ist. Und das sehen wir immer wieder bei Verpflichtungen, dass wir sagen, das ist einfach so nicht machbar oder es ist einfach zu kompliziert. Und da kann ich immer nur an Politik werben und sagen, nehmt doch erstmal uns mit ins Boot, hört uns doch erstmal an, wir sind die Fachleute, entscheiden könnt ihr hinterher, aber wir würden ganz gerne erstmal unseren Input geben. Gerade haben wir das auch gemacht in Berlin, wo es darum ging, uns die Citytax um 50% bei den Hotels zu erhöhen, wo ich gesagt habe, können wir machen, aber wir haben ganz andere Ideen, wie wir die Steuer in Berlin, die Steuereinnahmen noch weit erhöhen können, aber nehmt uns nicht die Preisparität. Und da ist nicht zugehört worden, nicht gesprochen worden. Und das ist einfach dann auch eine Missachtung des Bedarfs der Unternehmer. Weil die Unternehmer und der Mittelstand sind die in diesem Land, die die Werte schaffen. Wir können nicht weggehen. Wir wissen alle, dass die großen Unternehmen, die DAX-Unternehmen heute, noch 18% von ihrem Umsatz in Deutschland machen. Das heißt, 82% machen die im Ausland. Ich muss, weil mein Hotel keine Flügel hat, hier bleiben. Ich kann mir den Standort nicht aussuchen. Also brauche ich gute Standortbedingungen.
Jörg Rocher, Sie beraten ja auch die Regierungen immer mal wieder. Haben Sie da den Eindruck, dass bei diesen Beratungen die Unternehmer da gar nicht zu Wort kommen, wenn es darum geht, zum Beispiel solche Strukturen zu verändern?
Das ist jetzt nicht Teil unserer Beratung, also weil wir ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, die sich zusammensetzen. Aber in der Tat ist es so, dass die unternehmerische Perspektive aus meiner Sicht viel stärker gehört werden müsste. Insbesondere auch vor dem Hintergrund eines positiver besetzten Bildes von Unternehmerinnen und Unternehmern. Denn gerade in Deutschland ist das ja ein Aspekt, der besonders aussagekräftig ist. Das ist mal eine Folie, die ich immer eigentlich als erste gerne zeige. Nämlich die Frage, was würden Führungskräfte tun in unterschiedlichen Ländern, wenn ihr Unternehmen in eine Krise gerät? Mhm. Was würden sie als erstes streichen? Dividenden oder Arbeitsplätze? Und da stellt man fest, in den USA, in England ist es so, dass in einer Krise als erstes die Arbeitsplätze gestrichen werden und dann die Dividenden möglichst konstant gehalten werden. Während in Deutschland und noch stärker in Japan, aber gerade auch in Deutschland, immer zunächst die Arbeitsplätze gehalten werden und eher die Dividenden gestrichen werden. Also das heißt, vom Grundprinzip ist aus meiner Sicht das die beste moderne Definition der sozialen Marktwirtschaft. Dass wir also tatsächlich versuchen, durch die enge Partnerschaft der Tarifparteien, durch flexible Lösungen genau das hinzubekommen. Und ich hoffe oder ich würde mir wünschen, dass diese positive Sicht auch viel stärker in den Mittelpunkt gestellt wird. Also gerade auch das zu zeigen, was Unternehmen schaffen und jetzt gerade nochmal zum Mittelstand zurück. Das andere, was häufig ist, wir haben ja viele Gäste aus dem Ausland und werde ich immer wieder gefragt, was ist denn an Deutschland so einzigartig, was die Wirtschaftsstruktur betrifft? Und da muss man immer wieder feststellen, wir haben eben nicht diese zentrale Struktur wie, sagen wir mal, Frankreich oder England, wo die Unternehmen alle an einem Ort, die wesentlichen Unternehmen an einem Ort zentriert sind, sondern gerade in Deutschland ja ein Identitätsmerkmal der Wirtschaft ist, dass sie über breite Regionen verstreut sind, häufig in vielfältiger Form weit über das Unternehmerische hinaus für Identität sorgen, für Unterstützung von Sportvereinen und anderem. Und dieses positive Bild von Unternehmen viel stärker nach vorne zu stellen, das hielt ich schon für einen ganz zentralen Aspekt.
Dann reden wir über Arbeitsplätze, Frau Fahimi. Die deutsche Wirtschaft fußt schon darauf, die Arbeitsplätze zu erhalten. Sehen sich da die Sozialpartner, auch die Gewerkschaften, vielleicht auch in einer Rolle, dafür zu sorgen, dass diese Arbeitsplätze auch erhalten bleiben können?
Ja klar, das ist sozusagen unser tägliches Geschäft und zwar auch in dem Sinne, dass wir, deswegen ist es sehr richtig und freundlich von Ihnen, dass Sie mich eben hier nicht nur als sozusagen Vertreterin sozialer Rechte eingeladen haben, sondern Gewerkschaften in Deutschland sind vor allem eben auch eine Stimme der ökonomischen Vernunft. Wir stecken tief drin in den betrieblichen Realitäten und machen unsere Entscheidung, ob es jetzt, und das meine ich jetzt nicht nur mit Tarifverhandlungen, sondern dann, wenn zum Beispiel auch in Krisen ein Unternehmen oder eine Branche in Krisen kommt, wirklich sich gemeinsam hinzusetzen und eine Strategie nach vorne zu entwickeln. Und wir haben das über Jahrzehnte hinweg auch machen müssen, unter den Schmerzen, dass dabei Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber die Frage ist ja, wie? Teilweise haben wir das in der Vergangenheit sogenannt sozialverträglich gemacht. Heute geht es zunehmend darum, dass wir schauen, wie wir die Menschen von Job zu Job auch vermitteln, also von guten Arbeitsplätzen in vielleicht auch andere gute Industriearbeitsplätze. Wir versuchen das möglichst regional hinzubekommen mit Transformationsnetzwerken, gerade auch im Automobilbereich. Das ist unser täglich Brot und das finde ich ist wirklich auch eine Stärke, auch in Deutschland, dass wir diese Sozialpartnerschaft haben. Gleichwohl muss man sagen, die funktioniert auch nur so lange, wie sich beide Seiten an einen Tisch setzen. Und wenn eine Seite halt zunehmend in Tarifflucht und in Mitbestimmungsflucht geht, dann wird das immer schwieriger. Und das ist auch ein Teil der Resilienz, die wir brauchen, dass wir die Mitbestimmung und die Tarifbindung in diesem Land wieder stärken, weil sie nämlich am Ende zur Stabilität beiträgt.
Na, tatsächlich werden jetzt ja auch gerade in dem Bereich der Industrie ja auch Arbeitsplätze in größerem Stil abgebaut. Das ist nicht nur die Automobilindustrie, die derzeit betroffen ist. Deswegen nochmal die Frage, wenn man dann schon die Klagen hört, dass der Faktor Arbeit mittlerweile in Deutschland so hoch belastet ist durch unglaublich hohe Sozialabgaben, die immer weiter steigen. Am Anfang des Jahres haben wir wieder mal einen Anstieg gehabt bei der Kranken-, bei der Pflegeversicherung, was ja dann letzten Endes dazu führt, dass die Arbeitnehmer weniger im Portemonnaie haben netto, was aber auch dazu führt, dass für den Arbeitgeber der Faktor Arbeit immer teurer wird. Ist das eine Stellschraube, eine Strukturreform der Sozialsysteme, die dazu führen könnte, den Faktor Arbeit tatsächlich zu entlasten?
Also eine Strukturreform ist eine andere Frage, aber die Sozialversicherungsabgaben und die Arbeitskosten da ranzugehen, ist ein schwerer Fehler. Ich kann davor nur warnen.
Warum?
Wir haben, weil erstens ist es ja widersinnig. Ein Sozialstaat muss in der Krise ja gerade funktionieren. Zweitens immer so zu tun, als ob Sozialversicherungsabgaben so etwas wie Lohnklau wären, ist ja Unsinn. Sondern ich erarbeite mir damit ja eine Leistung und eine Absicherung. Das heißt, wenn ich Sozialversicherungsbeiträge deckle oder runterfahre, dann ist es zumindest aus der Beschäftigtenperspektive nicht wirklich ein Gewinn, sondern ein Verlust von Absicherung. Ich muss höhere Eigenanteile in Gesundheit und Pflege bezahlen. Ich muss vielleicht schauen, dass ich, wenn ich arbeitslos werde, einen geringeren Ausgleich bekomme. Ich kriege vielleicht später eine geringere Rente. Also ich verliere Anspruch und Leistung. Und deswegen ist das nicht wahr, dass es eine Belastung ist. Kann ich und muss ich gegebenenfalls im Sozialversicherungssystem Reformen vornehmen? Ja, sicher. Natürlich gibt es da Potenziale und Effizienzen. Aber ich will ganz deutlich sagen, dieses Gerede davon, dass die Beschäftigten jetzt irgendwie, dass man denen was zumuten muss, dass sie den Gürtel enger schnallen müssen, die haben diese Krise nicht verursacht. Und wir können es uns nicht leisten, dass wir die Binnenkaufkraft auch noch schwächen, dass wir die Leute kaputt arbeiten lassen, sondern wir müssen jetzt an anderen Hebeln ansetzen, um tatsächlich auch das, was wir an Veränderungen machen wollen bei Transformation, zum Wohle aller hinbekommen. Und die Lasten, darüber können wir übrigens reden, wie die Lasten zu verteilen sind. Nämlich, dass die Reichen in diesem Land immer reicher werden. Und darüber könnten wir auch mal reden, ob man nicht da mal ran müsste, wenn man 0,1% der Bevölkerung in Deutschland, 0,1% mal mit einer Vermögensabgabe versehen würde, dann hätten wir auf einen Schlag 175 Milliarden Euro. Und das tut denen noch nicht mal weh. Darüber redet kein Mensch. Aber die Beschäftigten sollen ständig den Gürtel enger schnallen. Das machen wir nicht mit.
Umverteilung von reich zu arm, ist das ein Ansatz, um Sozialabgaben zu reduzieren beziehungsweise auch nachhaltig Reformen herbeizuführen? Frau Melnikow?
Also das meiste Vermögen steckt ja in den Firmen, also in den Assets, das muss man ja sagen. Das haben die Leute nicht auf dem Konto und gehen damit jeden Tag auf den Kudamm, sondern das haben die in den Firmen und dort arbeiten Menschen. Und die nehmen dann sozusagen ja auch einen Gehaltscheck jeden Monat mit nach Hause. Und es ist tatsächlich so, dass ja ein Arbeitgeber ja eigentlich so drei große Bereiche jeden Monat überweist. Einmal die sozusagen das Nettogehalt, dann einmal das Finanzamt, die Steuer und dann einmal die Sozialabgaben. Und da können Sie sich natürlich im Verhältnis ausrechnen, wenn das eine steigt, wovon dann weniger übrig bleibt. Und wenn Sie dann auf dem Zettel als Arbeitnehmer irgendwo dann immer weniger netto haben, ja, obwohl vielleicht tatsächlich die Löhne auch noch gehoben werden, dann ist das keine Lösung. Aber ich möchte dem Gedanken noch etwas hinzufügen, nämlich, dass ich glaube, dass wir insgesamt so zum Thema, wo fangen wir denn an? Und natürlich können wir nicht sagen, jetzt schnallen gefälligst alle den Gürtel enger und bevor das Klima hier den Bach runtergeht, dann müssen es die Arbeitnehmer tragen. Das ist nicht mein Punkt. Ich glaube, was wir eher tun müssen, das ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche und eine gesamtwirtschaftliche und auch eine gesamtpolitische Anstrengung. Ich glaube, wir müssen an ganz, ganz vielen Schrauben ansetzen. Und die Sozialabgaben, die sind vielleicht eine davon, aber eben nur eine. Das ist nicht das, wo wir sagen, da gehen wir jetzt alle auf den Baum und streiten uns nur um den Punkt. Es gibt noch ganz, ganz viele Stellschrauben, die wir auch bewegen sollten. Und ich glaube, wenn man jetzt klug und bedacht und auch unideologisch und parteiübergreifend sich auf etwas einigt, wo man sagt, wenn wir hier nachziehen, da nachjustieren und dort vielleicht noch machen und der Priorisierung, dann kann man vielleicht an der Stelle Sozialabgaben oder an einer anderen Stelle vielleicht etwas weniger oder mehr schrauben. Aber diesen übergreifenden Konsens, den braucht es jetzt mal. Und das Problem ist, dass der nicht zu sehen ist. Und währenddessen stecken wir im dritten Jahr Rezession. Das ist einmalig in der Nachkriegsgeschichte. Und das ist in den Köpfen, glaube ich, noch nicht genug drin, weil dieser Schmerzpunkt noch nicht erreicht ist.
Fehlt es tatsächlich nur an diesem übergreifenden Konsens, Herr Rochol, wie Frau Melnikow gesagt hat? Oder ist es auch tatsächlich so, dass einige Baustellen tatsächlich uns vor schier unlösbare Probleme stellen? Ich bleibe noch mal bei den Sozialabgaben und nenne mal die Babyboomer, die jetzt alle in Rente gehen und von Beitragszahlern zu Empfängern werden, wo wir noch keine Lösung haben, wie wir das mit unserem Sozialsystem denn auffangen. Also sind das tatsächlich nur die sogenannten Peanuts?
Nein, ich glaube, der Punkt ist der. Wir sehen ja die großen Herausforderungen. Die sind jetzt auch nicht nur seit gestern oder seit ein, zwei Jahren. Wir sehen ja, der Draghi-Report zeigt ja ganz deutlich, wie Europa nachgelassen hat in Produktivität, in Innovation, wie wir über die letzten 15 Jahre gegenüber den USA deutlich verloren und zurückgefallen sind. Das sieht man an Marktkapitalisierung und anderem. Und mir ist manchmal in der Diskussion nicht ganz bewusst, ob diese großen Trends so stark erkannt werden. Also wenn man jetzt überlegt, dass man dieses Thema Innovation viel stärker angehen müsste, sehen wir jetzt eine Diskussion, die sich darauf wieder auf sehr stark Klientelpolitik konzentriert. Also jetzt, wenn man nur mal die ersten Vorschläge sieht, Pendlerpauschale, Mütterrente, die Frage von Agrardiesel und so weiter, alles gut und schön. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir eine Transformation haben, eine auch technologische Transformation, die unglaublich stark ist, dass wir dann in dem Zusammenhang nicht betrachten, und das war ja in der letzten Koalition, wurde es ja ausgeschlossen, dass wir diesen demografischen Wandel in der Frage der Rentenversicherung eigentlich überhaupt nicht adressiert haben, sondern am Ende es gelöst haben, indem wir die Zuschüsse des Staates einfach weiter nach oben führen. Und jeder weiß, dass wir glücklicherweise älter werden und daran müssen. Und deshalb glaube ich, ist es viel entscheidender, diese Frage von von großer Innovation in den Vordergrund zu stellen. Und wir haben eigentlich alles, was man dafür braucht. Wir haben genug Kapital, aus meiner Sicht wird es nicht richtig eingesetzt, aber wir haben genug Kapital, auch privates Kapital. Wir haben hervorragende Forschung, sie kommt aber häufig nicht bis zum Ende, also die Erfindung, aber dann ist noch da, aber die Innovation fehlt. Wir haben im Moment auch eine riesige Chance, wenn man sich anschaut, wie es in den USA an den Universitäten zugeht, die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier hinzuholen. Also diese Aspekte gehören aus meiner Sicht viel stärker in die Diskussion als das, was jetzt im Moment wirklich so als aus meiner Sicht sehr kleinteilige Klientelpolitik betrachtet wird.
Die großen Fragen also, dann schauen wir mal darauf. Zum Abschluss, welche Rezepte denn wirklich absolut nötig sind, um Deutschland aus der Krise zu führen? Ist es dann tatsächlich nur die Psychologie? Ist es nur unsere Grundstimmung, die es dazu erstmal braucht, auf Unternehmerseite wie auch auf Privatkonsumentenseite? Jörg Rocholl, also was ist Ihr Rezept, um Deutschland aus der Krise zu führen?
Ich glaube, das, was Frau Melnikow vorher gesagt hat, ist absolut zutreffend, dass es nicht das eine Rezept gibt. Dafür sind auch die Herausforderungen zu groß. Die Herausforderungen sind ja zum einen, das muss man ja sagen, auch nicht in unserer Macht. Also wenn jetzt zum Beispiel Russland die Ukraine überfällt, dadurch Energiepreise steigen, da können wir in dem Augenblick nicht viel machen. Wenn jetzt die Amerikaner Zölle erheben, wenn sich insgesamt die Handelsströme erschweren, dann ist das gerade für eine offene Volkswirtschaft wie Deutschland natürlich ganz schwer, damit umzugehen. Aber wenn man jetzt mal so ganz abstrakt gesprochen die volkswirtschaftliche Produktionsfunktion sich anschaut, dann brauchen wir mehr Arbeit. Das heißt, wir brauchen ein höheres Arbeitsangebot, zum Beispiel durch höhere, bessere Anreize, zum Beispiel für Frauen arbeiten zu können, für eine bessere Ausbildung derjenigen, die jetzt häufig als Schulabbrecherinnen und Abbrecher viel zu früh das Bildungssystem verlassen, durch bessere Anreize, hochqualifizierter nach Deutschland zu kommen. Wir brauchen auf der Kapitalseite viel mehr Kapital, das wirklich in Innovation geht, also Wagniskapital und andere Dinge. Es bringt doch nichts, wenn die Unternehmen sich hier zwar gründen, aber dann, wenn sie wirklich große Schübe brauchen an Finanzierung, dass es dann ins Ausland geht. Und das ganze Thema Innovation viel stärker in den Vordergrund zu stellen.
Jasmin Fahimi, die deutsche Wirtschaft kann wieder stark werden, wenn?
Ich kann dem einfach nur voll zustimmen, was mein Vorredner gesagt hat. Also ich bin dankbar dafür, dass Sie noch mal so explizit angesprochen haben, dass er der entscheidende Faktor ist, wie wir eben auch Fachkräfte, Arbeitskräfte mobilisieren. Das hat was mit der viel zu hohen Teilzeitquote zu tun in Deutschland. Das hat was mit den auch Rahmenbedingungen der sozialen Infrastruktur in diesem Land zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir unbedingt ein viel, viel besseres Bildungssystem brauchen. Das ist nur leider alles viel mühseliger, als einfach nur mal eben in den Raum zu rufen, arbeitet mal alle ein bisschen mehr. Aber wenn uns das gelingen würde und wir dann auch noch mal weiter Forschung, auch in innovativen Bereichen noch mal, nicht nur Grundlagenforschung, Transferforschung, das sind die Stärken. Und dann müssen wir auch nicht mehr über Sozialversicherungsbeitragsdeckelung reden, weil wir da nämlich genug Beschäftigte haben, auch in Zukunft, die eben dann auch die Boomer, die in Rente sind, bezahlen können. Und ich finde das richtig, genau an diesen Stärken zu arbeiten, die wir schon haben, und die stärker zu machen, bevor sie so schwach werden, dass wir nachher nur noch immer mehr Leute haben, die in den Bürgergeldbezug gehen.
Helena Melnikow, was sind die Stärken? Woran müssen wir jetzt arbeiten?
Ich glaube, das Erste ist, dass wir die Realitäten anerkennen, nämlich die wirtschaftliche Situation, in der wir stecken, nämlich das dritte Jahr Rezession, die ganzen Hürden, vor denen Unternehmen und Unternehmer heute stehen, bürokratisch, dann die Ideologie beiseite zu schieben, die parteipolitische Färbung vielleicht hinten anzustellen und zu sagen, was ist denn jetzt nötig, ins Machen zu kommen, und dann den Unternehmern vertrauen.
Christian Andresen, Sie sind Unternehmer und Sie wollen machen, Sie wollen auch gehört werden, das haben Sie vorhin auch gesagt. Wie optimistisch sind Sie, dass wir das Ganze über die Rampe bekommen, also die Wirtschaft wieder in Schwung?
Also ich glaube, Unternehmer sind immer optimistisch. Es geht aber darum, Wirtschaft wird von Menschen gemacht, von uns allen. Wir brauchen jetzt klare 5 oder 6 klare Punkte, die von der Politik auch unterstützt werden, wo wir sagen, die taugen dazu, uns zukunftstauglich zu machen. Wir müssen schauen, dass die Menschen eine Vision bekommen, der sie auch folgen können und wollen. Wenn wir jetzt Ihre Zuhörerschaft fragen würden, die Jungen, die studiert haben, die eine Ausbildung hinter sich haben, und sagen, hebt doch bitte alle mal den Finger, die ihr Unternehmer werden wollt, sehe ich vor meinen geistigen Augen nicht genug Finger. Das heißt, wir müssen für die Unternehmer die Rahmenbedingungen so stricken, dass sie auch gerne Unternehmer sind und auch gerne nach vorne gehen, weil sie nicht zu viel Angst haben, dass es vielleicht auch schief gehen könnte. So, und ich glaube, wir brauchen einfach eine Strategie und eine Vision für die Zukunft. Das fehlt mir jetzt auch gerade in den Koalitionsverhandlungen, dass wir sagen, wir müssen uns jetzt um diese 5 Punkte kümmern, damit wir einfach nach vorne kommen.
Eine optimistische Vision, das ist zumindest etwas, worauf sich hier die 4 Podiumsteilnehmer am Ende einigen konnten, um Deutschland aus der Wirtschaftskrise zu führen. Ich bedanke mich sehr für die Diskussion mit Ihnen, Christian Andresen, der Hoteldirektor vom Mandala Hotel, Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Helena Melnikow, die Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer und unser Gastgeber hier, Jörg Rocholl, Präsident der ISMT. Mein Name ist Sandra Schwarte. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben wir im Radio.
Haben Sie gut gemacht.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.